Und ich lese uns den Predigttext, der heute im zweiten Buch Samuel steht, im Kapitel 5, die Verse 17 bis 25. 2. Samuel 5, Kapitel 5, 17 bis 25. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Burg hinab. Und die Philister waren gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David den Herrn: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Da kam David nach Baal Perazim, und David schlug sie dort, und er sagte: Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal Perazim. Und sie ließen dort ihre Götter zurück, und David und seine Männer nahmen sie mit. Und die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Und David befragte den Herrn, der aber sprach: Du sollst nicht hinaufziehen, wende dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der Seite der Baka-Bäume an sie herankommst. Und sobald du das Geräusch eines Durchschreitens in den Wipfeln der Baka-Bäume hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Gesa kommt. Soweit der Predigttext. Und wir hören Timon.
Ist auch egal, oder? Ich bete noch mit uns. Großer Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen möchtest, zu jedem von uns in unsere ganz individuellen Lebenssituationen hinein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch das Verstehen schenkst, Herr, dass wir genau erkennen und verstehen, was du uns zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du ermutigst, ermahnst, tröstest und stärkst, je nachdem, wer das wie nötig hat, durch deinen Geist. Amen. Was tust du, wenn du gestresst bist, wenn dir mal wieder alles zu viel wird, wenn du vielleicht auch verletzt bist oder wenn du geistlich angefochten bist? Hast du da vielleicht so einen Rückzugsort oder irgendeine Art Ritual, gibt gute oder schlechte, was du da tust? Vielleicht einen Spaziergang machen, mal den Kopf freikriegen oder ein bisschen Sport. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die versuchen auf ganz viele unterschiedliche Weisen, sich Erleichterung vor Sorgen und Stress zu verschaffen. Alkohol, Nikotin, irgendwelche anderen Drogen oder Medikamente, ein Essen vielleicht, gutes viel Essen oder auch wenig Essen. Manche versuchen das in Selbstbefriedigung, in Selbstmitleid, andere wiederum in Selbstverletzung oder in Glücksspiel, Konsum. Ich muss mir irgendwas kaufen oder irgendwas bekommen, damit es mir gut geht. Vielleicht in Berieselung mit Filmen oder Serien, Videospielen, was auch immer. Gäbe noch viel mehr wahrscheinlich. Wir Christen kennen aber natürlich auch das Gebet. Wir wissen, wir dürfen zu Gott fliehen im Gebet. Wir dürfen seine Nähe suchen. Aber die Frage ist jetzt mal nicht, wie ist das in der Theorie, sondern wie sieht das bei uns eigentlich in der Praxis aus? Wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Rückzugsort, wenn alles zu viel wird? Ich glaube, wir alle haben bewusst oder unbewusst so Mechanismen, die greifen, wenn es eben zu stressig wird. Und es ist sehr, sehr hilfreich, sich mal zu fragen, was ist das eigentlich bei mir? Können ja auch verschiedene Dinge sein. Aber was passiert, wozu neige ich, was tue ich, wohin gehe ich, wenn mir alles zu viel wird? Und ich lade dich ein, dich nicht nur zu hinterfragen, sondern auch Wegweisung zu finden in Gottes Wort, denn genau dazu hat Gott uns sein Wort gegeben, um uns Wegweisung für ein gutes und echtes Leben mit ihm zu schenken. Wir werden heute am Beispiel von David sehen, König David mittlerweile, wie er mit einer Situation umgegangen ist, die wirklich überwältigend war, eine riesige Herausforderung, und wie er damit umgeht. Und ich glaube, wir können anhand von David uns Prinzipien ableiten, wie auch wir den guten Kampf kämpfen können, wie auch wir mit solchen Kämpfen im Leben umgehen können. Ich habe mal drei Prinzipien herausgezogen, nämlich zuerstens, fliehe zu Gott. Fliehe zu Gott. Das zweite Prinzip, frage und handle nach Gottes Willen. Und das dritte Prinzip, nicht weniger wichtig, vertraue auf Gottes Kraft. Also flieh zu Gott, frage und handle nach Gottes Willen und vertraue auf Gottes Kraft. Wir haben letzte Woche gehört, wie David endlich zum König gekrönt worden ist über ganz Israel. Das war eine lange Phase. Wir haben einige Predigten jetzt auch in dieser Predigtreihe gehabt, wo es immer wieder um diese Kämpfe ging zwischen dem Haus David und dem Haus Saul. Und jetzt hat er Jerusalem erobert. Er hat seine Hauptstadt und er ist dabei, das Land zu ordnen, neue Strukturen, neue Leute einzusetzen und eben seine Macht zu festigen. Es hat aber natürlich nicht nur Israel mitbekommen, sondern auch alle Völker drumherum, allen voran die Philister. Die Philister sind ein Volk, die sich sehr auf Krieg spezialisiert haben, möchte ich mal sagen. Wahrscheinlich kamen sie übers Mittelmeer, vielleicht auch übers Land von Norden her, und die haben sich am Mittelmeer, an der Küste angesiedelt. Quasi Nachbarn von Israel. Da, wo heute noch der Gazastreifen ist, heutiges Palästina. Tatsächlich wird Palästina auch von den Philistern abgeleitet, dieser Name. Also könnt ihr euch vielleicht das ganz gut vorstellen, wo das war. Und die Philister, die waren quasi der Erzfeind von Israel. Die bedrohten Israel schon seit Jahrzehnten. Das ging so richtig los bei dem Richter Simson. Unter dem Priester Eli wurde dann die Bundeslade geraubt. Bis jetzt ist sie bei den Philistern. Unter Saul haben sie immer wieder das Land angegriffen. Und jetzt war es einige Jahre ruhig. Die Philister haben sich nämlich einfach mal zurückgelehnt und haben sich angeschaut, wie denn die internen Machtkämpfe in Israel so verlaufen. Wer da gewinnt, Saul oder David? Und sie haben sich wahrscheinlich gut ausgerüstet und Truppen gesammelt. Aber jetzt hat sich eben David durchgesetzt. Und die Philister kriegen mit, das ist nicht nur jetzt der König, sondern das Volk steht hinter ihm. Und wenn wir jetzt nicht angreifen, dann wird Israel sehr mächtig werden. Und deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen. Das Land ist noch im Umbruch. Jetzt greifen die Philister an. Und wir lesen in Vers 17, dass sie mit ihrem ganzen Heer kamen. Es geht hier also nicht wieder um so ein kleines Scharmützel, wie wir ganz viele haben im Alten Testament und auch bei David, sondern es geht hier um eine Invasion, nichts anderes. Die Philister ziehen mit allem auf, was sie haben, ein Kriegsvolk, und sie wollen Israel unterjochen. Wir haben leider schreckliche Bilder vielleicht im Kopf, wenn wir an Invasion denken. Ja, seit über einem Jahr ist jetzt Krieg in der Ukraine und vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Satellitenaufnahmen in den Wochen vor dem Ausbruch des Krieges, wie sich da die Truppen an der Grenze gesammelt haben. Hunderttausende, unzählige Fahrzeuge, und es war wirklich erschreckend, wenn man das gesehen hat, weil man wusste ganz genau, das ist nicht einfach eine Übung, das ist, wie es gesagt wurde, das ist auch keine Machtdemonstration, sondern hier wird eine Invasion vorbereitet. Hier beginnt bald der Krieg. Und so war es auch damals. Die Philister breiten sich aus in der Ebene Rephaim, das ist in Sichtweite von Jerusalem. Unzählige Soldaten. Und es ist klar, sie wollen Israel erobern. Und wir sehen jetzt an Davids Reaktion, wie er, ein gottesfürchtiger und weiser Mann, damit umgeht. Und wir wissen, David war bei weitem kein Held, kein perfekter Held. In manchen Dingen ist er uns wirklich ein Vorbild, in anderen ist er alles andere als das. Aber in dieser Hinsicht hier, denke ich, ist er uns ein gutes Vorbild, denn wir sehen, wie er mit dieser Bedrohung umgeht. Ganz anders noch als die Könige vor ihm. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Ischboschet. Als er bedroht wurde, hat er sich in seinen Palast eingeschlossen, hat sich ins Bett gelegt und hat auf sein Ende gewartet. Oder Saul, der versucht hat, mit anderen Feinden Bündnisse zu schließen, um diesen übermächtigen Feind zu besiegen. David tut das nicht. Er handelt sehr klug und auch gottesfürchtig. Und das Erste, was er tut, ist in Vers 17, er flieht. Er verschanzt sich in eine der Bergfestungen. Er flieht gewissermaßen in seine feste Burg. Es ist gut möglich, dass hier diese Bergfestung von Jerusalem gemeint ist. Die hat er gerade erobert. Vers 7 haben wir letzte Woche gehört. Es kann auch eine andere sein. Entscheidend ist, dass er sehr klug reagiert. Er muss schnell handeln und er weiß, die Übermacht, der kann er sich einfach nicht so jetzt spontan stellen. Und so flieht er in eine Burg. War schon mal jemand in Israel auf Masada zum Beispiel? Ja, der Robin, ja, zwei, drei, ja doch einige. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Burgfestung in Israel. Die ist allerdings erst 70 nach Christus so richtig berühmt geworden, wo eine Handvoll oder ein paar mehr jüdische Rebellen es jahrelang gegen eine römische Legion quasi gehalten haben, diese Festung. Also eine kleine Schar von Kämpfern gegen eine Übermacht. Und vielleicht habt ihr auch schon mal hier in Deutschland euch eine Burg angeschaut, wo ich herkomme, ne? Auch am Rhein und so. Da gibt's sehr viele schöne Burgen. Es ist klar, Burgen sind einfach zu verteidigen mit weniger Männern als die Angreifer. Und deswegen ist es sehr klug. Das verschafft David Zeit, sich jetzt mal zu verschanzen, seine Truppen zu sammeln. Und zugleich friert er den Kampfverlauf ein, bevor es wirklich losgeht. Denn die Philister können jetzt auch nicht sagen, wir lassen David mal in der Burg und wir erobern den Rest des Landes, sonst kann er ihnen in den Rücken fallen. Ja, das ist eine ganz wichtige Militärtaktik. Das sehen wir auch bis heute, 2023, in der Ukraine. Der Frontverlauf muss immer relativ gleichmäßig sein, damit der Feind nicht flankieren kann und in den Rücken fällt. Das wäre verheerend. Und so eine kluge Entscheidung von David, der hier mit einer großen Herausforderung konfrontiert ist. Und das, obwohl er gerade eigentlich eine Hochphase erlebt hat. David ist endlich zum König gekrönt worden. Gott hat seine Versprechen wahrgemacht. Nach all der Unsicherheit ist es endlich geschehen, was Gott verheißen hat. Gott ist treu und ich denke, David war auch geistlich gesehen in der Hochphase. Und doch kommen dann auch wieder Herausforderungen und Kämpfe und er flieht in seine feste Burg. Und ich glaube, wir kennen das genauso, ja. Wir haben Zeiten mit Gott, wo es uns wirklich gut geht, wo wir im Glauben wachsen, wo wir wirklich spüren, dass Gott da ist. Wir haben vielleicht Gebetserhörungen, wir haben viel Freude und Zuversicht und dann kommen aber wieder Phasen, wo es an all dem zu mangeln scheint, wo die Zweifel da sind und die Kämpfe, wo wir vielleicht Rückschritte machen im Glauben und wieder in alte Muster fallen. Und ich möchte hier zur Eingangsfrage zurückkehren. Was ist dein Zufluchtsort, wenn solche Zeiten kommen? Was ist deine Festung, in die du dich zurückziehst? Ich muss sagen, ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass dieser Ischboschet sich in seinem Bett verkrochen hat. Es klingt zwar irgendwie lachhaft und doch machen das doch heute auch viele, oder? Ich habe das auch schon oft gemacht. Wenn es alles zu viel wird, dann tue ich einfach so, als gäbe es die Probleme alle nicht. Und ich lenke mich einfach ab und ja, hoffe irgendwie, dass es dann einfach so verschwindet, wenn ich meine Augen zumache. Viele Menschen, die dann vielleicht auch, wie ich eingangs gesagt habe, in Selbstmitleid verfallen oder einfach sich berieseln lassen, statt mal aktiv zu werden. Ich kann auch verstehen, dass Saul in seinen Kämpfen sich mit anderen Völkern verbünden wollte. Ja, sollte ich eigentlich nicht tun mit diesen gottlosen Völkern, aber was bleibt mir anderes übrig? Und er wandte nach und nach gottlose Praktiken an, die ihm viel Erfolg versprachen. Ich habe ja eingangs einige Dinge genannt. Viele Menschen, vielleicht auch du, vielleicht auch wir, lassen uns in falschen und schlechten Dingen fangen, weil sie uns Zuflucht versprechen. und viele kennen gar keine Alternative dazu. Die Sünde lockt, sie verspricht uns Zuflucht, sie verspricht uns Halt und sie macht alles nur noch schlimmer. Und oh, wie schön ist es doch im Gegensatz dazu, wenn man seine Zuflucht im Herrn gefunden hat. Ich hoffe, hier sind einige, die das bestätigen können, wie schön es ist, wenn man zurückblicken kann in sein altes Leben und sagen kann, endlich habe ich einen Halt im Leben. Endlich habe ich etwas gefunden, wo ich immer Trost finde, wo ich immer Zuflucht finde, wo ich einen allmächtigen und gnädigen Gott habe, zu dem ich jederzeit kommen kann und der immer an meiner Seite steht, selbst wenn es sonst keiner mehr tut. Es gibt so viel Halt, wenn du Psalm 46 beten kannst. Ich lese es einfach mal vor. Ein wunderschöner Psalm. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde bebt und die Berge im Meer versinken, wenn die Fluten toben und die Berge erzittern, wenn die Völker toben und Weltreiche wanken. Seine Stimme erschallt und die Erde schmilzt. Jahwe, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere feste Burg. Kommt und seht die Taten Jahwes, der Entsetzen auf der Erde verbreitet. Er beseitigt die Kriege auf der ganzen Welt. Er zerbricht den Bogen, er zerschlägt den Speer und verbrennt die Wagen im Feuer. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben auf der ganzen Erde. Jahwe, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere feste Burg. Das können Christen bejahen. Und so ermutige ich dich, wenn die Kämpfe kommen, flieh zu deinem Gott. Du weißt doch, dass er dir Schutz bietet. Flieh zu ihm im Gebet. Jederzeit möglich. Das ist dieses erste Prinzip des guten Kampfes, das wir bei David sehen. Flieh zu Gott. Wenn du das bisher noch nie getan hast, dann sage ich dir, Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben, damit du das tun kannst. Damit der Weg frei ist für dich zu deinem Vater, der auf dich wartet, der mit offenen Armen da steht und sich freut, wenn du zu ihm kommst. Der Weg ist frei. Lass dein altes Leben hinter dir und lauf zu deinem himmlischen Vater, der dich liebt und der dir auch Perspektive schenken will, der dein Leben neu machen möchte, der dir helfen will und bei dem du Rettung finden kannst. David flieht zwar in eine echte Burg, aber er weiß natürlich, seine wahre Zuflucht ist der Herr. Und so geht er eben ins Gebet. Er sucht Zuflucht bei seinem Gott. Und er fragt dann Gott, was er tun soll. Soll ich die jetzt angreifen oder soll ich hier in der Burg bleiben? Und als er die klare Antwort bekommt, greif sie an, ich bin bei dir, da tut David, was Gott sagt. Und wir müssen uns einfach nochmal vor Augen führen, das war jetzt nicht 1000 gegen 1000, sondern die Philister waren eine absolute Übermacht. Wenn David seine Burg hier verlässt, dann ist das ein Himmelfahrtskommando. Menschlich gesehen hat er gar keine Chance, die Philister zu besiegen. Die waren ja nicht nur zahlenmäßig überlegen, die waren auch technologisch weit den Israeliten voraus. Die hatten die besseren Waffen, die besseren Rüstungen, die besseren Streitwägen und auch viel mehr. Und damit gewann man die Schlacht. Und doch vertraut David auf das Wort Gottes. Er weiß, das ist ein unsicherer Schritt, es kann mich mein Leben kosten. Aber Gott sagt, ich bin bei dir, also tut er es. Und wir lesen gar nichts von dem Kampf, wir lesen nur, dass er die Philister voll besiegte. So heftig, dass sie ihre Götzenbilder zurücklassen und fliehen mussten. Und wir müssen verstehen, die Götzenbilder, das war damals das Symbol für die Präsenz des Gottes. Wenn sie die zurückließen, dann hieß das, unser Gott hat verloren und wir lassen den jetzt zurück, wir retten einfach unser Leben, ist mir egal, was mit diesen Göttern los ist. Und sollen sie doch in die Hände der Feinde fallen. Das war das Letzte, was man tat, aber die Philister mussten das tun, um ihr Leben zu retten. Und man trug sie eben in die Schlacht als Zeichen dafür, dass unser Gott jetzt mit uns kämpft. Und wer dann gewann, da glaubte man dann, hat eben der jeweilige Gott gewonnen. Und meistens hatte man dann, also eigentlich alle Völker außer Israel hatten ja viele Götter. Und man trug dann besonders die Kriegsgötter mit in die Schlacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so daran denkt, dass man sich da so Statuen geschnitzt hat und dann die angebetet hat. Das klingt irgendwie in unseren gebildeten Ohren, klingt das ziemlich dumm. Wer glaubt denn wirklich, wenn ich mir da was schnitze, dass das ein Gott ist? Jetzt müssen wir verstehen, einerseits ja, die Menschen waren damals dumm. Andererseits, die Menschen sind heute immer noch dumm. Und ganz so simpel war das natürlich nicht. Also man hat sich nicht einfach was geschnitzt und es angebetet. Die hatten ganz aufwendige Rituale, wo man dann durch die Rituale quasi der Gott in diese Statue hineinging. So glaubte man und dann von der Statue Besitz ergreift und dann lebte er darin. Noch wichtiger für das Verständnis von so einer menschlichen Religion ist aber zu verstehen, das gilt auch heute noch genauso. Wenn Menschen eine Religion haben und sich erdenken, dann geht es immer darum, dass der Mensch sich einen Gott aussucht, der in seinen Augen oder zu seinem Lebensstil passt. Deswegen gab es auch so viele Götter schon damals, ja. Wenn du eben Erfolg haben wolltest, dann hast du den Gott angebetet, der dir das versprach. Oder wenn du einen Krieg gewinnen wolltest, wie hier, dann hast du deinen Kriegsgott angebetet. Oder vielleicht die Göttin der Fruchtbarkeit. Oder den Gott, der dir Ruhe verschafft. Oder der dir 5 Jahre weniger Fegefeuer schenkt. Du suchst dir den Gott aus, der dir das verspricht, was du willst, und den betest du an. Und damit war damals und ist heute Götzendienst nichts anderes eigentlich als Selbstanbetung. Weil der Mensch, der sucht sich seinen Gott aus, in dem Fall ganz tatsächlich, er schnitzt sich seinen Gott, er denkt sich aus, wie er aussieht, und den betet er an. Und wenn wir das verstehen, dann merken wir vielleicht, dass das heute ja eigentlich noch ähnlich ist. Klar, nicht ganz so offensichtlich, wir haben keine Statuen, die wenigsten von uns wahrscheinlich im Westen. Aber auch heute suchen sich die Menschen ein Lebensstil aus und dementsprechend, was dazu passt, suche ich mir Dinge aus oder Ziele, die halt zu meinem Lebensstil und zu meinen moralischen Vorstellungen passen. Und biblisch gesprochen sind das dann unsere Götzen. Vielleicht Reichtum, Erfolg, Selbstverwirklichung, Macht, Ansehen, was auch immer, Schönheit, Fitness, Ruhe, Genuss. Und ich tue dann alles dafür, um das Ziel zu erreichen, was ich mir gesteckt habe. Und ich ordne den Rest meines Lebens dem unter. Und das ist nichts anderes, als diese Sache oder manchmal auch andere Menschen oder Ziele anzubeten. Ein Diener, ein Sklave dessen zu werden und diese Dinge auf den Thron meines Lebens zu setzen. Das sind die modernen Götzen. Das Problem mit Götzen ist aber dies: Sie halten nie, was sie versprechen. Können sie gar nicht. Denn sie sind kein wahrer Gott. Sie sind tote Götzen. Die reichsten Menschen halten sich ja nie für reich genug. Warum? Weil sie nie am Ziel des ultimativen Reichtums ankommen. Die schönsten Menschen, die sind ja nie schön genug. Auch wenn wir denken, boah, wie schön ist der, wie schön ist die. Selber fühlt man sich ja dann nie so, ne? Die schönsten Menschen verzweifeln, selbst wenn das Alter dann kommt. Und dann versucht man noch was zu retten und macht's noch schlimmer meistens. Die fittesten Menschen werden doch krank oder sterben irgendwann. Die erfolgreichsten brauchen immer mehr Erfolg, mehr Ansehen. Die mächtigsten fallen irgendwann und sterben wie alle anderen. Und wir sehen das auch bei den Philistern. Ihre Götter haben ihnen den Sieg versprochen und alles sprach dafür. Und was ist? Sie verlieren die Schlacht. Sie müssen ihre Götter sogar zurücklassen, um ihr Leben zu retten. Und als David diese dann in seine Hände bekommt, da macht er das Einzige, was diese Statuen verdienen, diese Götzen verdienen, er verbrennt sie. Steht nicht in unserem Text, aber in 1. Chronik 14, Vers 12, David lässt sie verbrennen. Ein angemessenes Ende für tote Götzen. Und diese ganze Schlacht, die macht vor allem eine Sache deutlich. Sie beantwortet die Frage, welcher Gott hält sein Versprechen? Sind es die Götzen der Philister? Da hat man ja mehrere, falls der eine es nicht schafft. Oder ist es der Gott Israels? Und es ist ganz klar, der Gott Israels. Er verspricht David, du wirst gewinnen. Egal, wie die Umstände sind, ich bin mit dir. Und so kommt es. Und das ist mal ein ganz praktischer Tipp. Ja, Götzen erkennst du immer daran, dass sie ihre Versprechen nicht halten können. Den wahren Gott erkennst du immer daran, dass er immer sein Wort hält. Es gibt nicht eine Situation, wo Gott sein Wort nicht hält. Das ist der Unterschied zwischen dem wahren Gott und den falschen Göttern. Und das ist auch der Grund, weshalb David sich in dieses Himmelfahrtskommando traut. Er setzt alles aufs Spiel, sein Leben und das seiner Männer und die Zukunft des Volkes, zieht aus dieser Festung raus und kämpft. Und er wird eben nicht enttäuscht, sondern das Wort Gottes ist vertrauenswürdig und er erlebt es erneut zum x-ten Mal in seinem Leben, obwohl es wieder schwierig war zu vertrauen. Gott ist treu, Gott ist stark und er tut das, was er sagt. Und genau das können wir auch wieder auf unser Leben als Prinzip übertragen. David fragt nach Gottes Willen und als er dann den Willen Gottes weiß, da handelt er danach. Im Vertrauen, dass Gottes Wille immer gut ist und unser Bestes zum Ziel hat. Wie erfahren wir Gottes Willen? Natürlich in Gottes Wort. Die Schrift, die Bibel, sie ist dazu da, Gott zu erkennen, Gottes Willen zu erkennen. Und je mehr Zeit du mit deiner Bibel verbringst, desto besser wirst du Gott auch kennenlernen, desto besser wirst du verstehen, wie ist Gott, wie sind wir Menschen, was will Gott von mir? Und in manchen, in vielen Lebensfragen gibt es ganz, ganz klare Antworten, wie wir leben sollen. In manchen zumindest Prinzipien eines heiligen Lebens. Aber vielleicht kann es sein, dass du trotzdem irgendwie eine Frage hast oder eine Herausforderung, wo du sagst, ich weiß einfach nicht, was Gott von mir will. Dazu sind deine Glaubensgeschwister da oder auch Älteste in der Gemeinde. Du darfst deine Fragen auch an Christen um dich herum stellen und vielleicht wissen sie, was Gott dir sagen möchte durch sein Wort. Aber letztlich führt es immer wieder dazu, die Antworten und Gottes Willen erkennen wir in seinem Wort. Aber ich denke, die größere Herausforderung liegt für die meisten von uns nicht am Erkennen des Willens Gottes, sondern an der Umsetzung. Da hapert es. Die meisten von uns wissen nämlich ganz genau, was Gott will und was nicht. Zumindest mal grob gesagt. Und doch tun wir dann eben das Gegenteil oft. Das ist ein Problem. Und da werden wir von Gott herausgefordert und aufgefordert, und das möchte ich auch dir zusprechen, wenn das der Fall ist, dann komm zurück zum Kreuz. Komm zurück zu Jesus Christus. Empfange Vergebung und richte dein Leben neu aus. Lass das Alte, lass das Schlechte hinter dir und folge deinem Herrn. Gottes Arme sind offen und du darfst wieder zu ihm kommen. Es gibt aber noch ein anderes Problem bei der Umsetzung. Und das betrifft, glaube ich, auch viele von uns, mich eingeschlossen. Oft kennen wir Gottes Willen, aber wir bleiben passiv. Die Herausforderung ist zu groß, sie ist zu schwer und zu anstrengend. Und dann beten wir, Gott, bitte mach das, nimm das einfach weg. Gott, ne, das Wort einfach kommt sehr oft in unseren Gebeten vor. Gott, mach das doch einfach. Du siehst, ich schaffe das nicht. Nimm das einfach weg. Und wir selber bleiben passiv. Und wir warten ab, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht unser ganzes Leben und wir bleiben an einer Stelle stehen. Ihr Lieben, wenn Gott uns klar sagt, was er will, dann müssen wir schon aktiv werden. dann will er, dass wir den Kampf aufnehmen, dass wir etwas tun, dass wir unseren Glauben umsetzen. Toter Glaube, der ist tot. Echter Glaube zeigt sich daran, dass wir unseren Glauben leben und dass wir Gott vertrauen und dann aktiv werden. Dass wir ringen in Anfechtung, dass wir ringen darum, ein Zeugnis zu sein, von Jesus zu erzählen. Das wissen wir, dass wir das tun sollen. Machen wir dann trotzdem oft nicht. Dass wir in der Anfechtung aktiv kämpfen gegen die Sünde, gegen die Lügen des Teufels. Und wir dürfen doch wissen, und das ist das Schöne, dass Gott mit uns ist. Er schickt uns nicht in den Kampf und sagt, ich schaue mir das mal an, sondern er geht mit uns. Er sagt, kämpfe und ich schenke dir den Sieg. Ich kämpfe mit dir. Ich bin bei dir. Er kämpft für uns. Das sehen wir bei David. Er sagt, David, zieh los, ich gebe sie in deine Hand. Und da sind wir letztlich schon mitten im dritten Prinzip, nämlich vertraue auf die Kraft Gottes. Es ist nicht David, der die Schlacht gewinnt. Es steht zwar hier, Vers 20, David besiegte die Philister, aber schaut mal, was danach steht. David sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, hat Jahwe, also der Herr, die Schlachtreihen meiner Feinde vor mir durchbrochen. Deshalb nannte er den Ort Baal Perazim, Herr der Durchbrüche. David wusste ganz genau, dass er diese Schlacht nicht gewonnen hat. Also ja, irgendwie schon, aber es lag nicht an ihm und an seiner Klugheit, an seiner Kraft, sondern es lag an seinem Gott, an dem wahren Gott, der vor ihm hergezogen ist und der die Feindesreihen durchschlagen hat. Wie eine Flutwelle, die den Damm durchbricht. Und auch da haben wir schreckliche Bilder aus der Ukraine im Kopf oder von einem Tsunami. Und das ist ein Bild, das David hier gebraucht, um zu zeigen, wie unaufhaltsam Gott ist, wie so Wassermassen, die alles wegreißen. Und damit das ganze Volk und auch die Feinde, die Philister und auch die künftigen Generationen sich daran erinnern, dass es nicht David war, sondern dass es Gott war, der diese Schlacht gewonnen hat. Deswegen nennt er diesen Ort um, wir wissen nicht, wie der vorher hieß, in diesen Namen Baal Perazim, auf Deutsch der Herr der Durchbrüche. Gott hat die Reihen durchbrochen und er hat Israel vor einer Invasion bewahrt. Für den Herrn ist nichts unmöglich. Gott zeigt sich hier als ein mächtiger Kämpfer, der jeden Kampf gewinnt und dem nichts widerstehen kann. Er ist unaufhaltsam, er ist unbezwingbar. Und Gott hat das ja immer wieder bewiesen, denn, sind wir ehrlich, wir Menschen sind dumm, wir sind vergesslich, wir vergessen immer wieder, dass Gott treu ist, dass Gott mächtig ist, auch wenn er es in unserem Leben mehrfach schon bewiesen hat. Und deshalb hat Gott das auch in der Bibel immer wieder deutlich gemacht, wie mächtig er ist. Er hat hier eine Invasion aufgehalten. Denken wir an Gideon. Da hat er die Feinde sich gegenseitig letztlich abmetzeln lassen, ohne dass Gideon und Israel ein Schwert wirklich schwingen mussten. Er hat Israel aus der Sklaverei geführt, ohne dass die Israeliten richtig aktiv werden mussten. Klar, sie mussten vertrauen und sie mussten losziehen, aber sie mussten nicht, sie mussten nicht gegen die Ägypter selber kämpfen. Gott hat seine Macht immer wieder gezeigt und am deutlichsten natürlich, das wissen wir, auf Golgatha, wo Jesus Christus für die Sünde der ganzen Welt starb. Für unsere Schuld, für deine Schuld, wo er am Kreuz starb, wo er begraben wurde. Er war tot, aber am dritten Tag ist Christus auferstanden und er hat den Tod besiegt. Er hat die Macht des Teufels genommen. Er hat die Macht des Todes genommen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und er zeigt seine Macht immer weiter, denn jeder Mensch, der zu ihm kommt, wird verändert. Er wird neu gemacht. Das alte Leben bleibt hinten und es kommt ein neues Leben, ein neues Herz. Ich habe letztens, ist schon ein paar Monate her, aber ich habe mit Matthias Lohmann mal gesprochen, Pastor in der FEG München Mitte. Und er hat mir gesagt, Timon, ich weiß noch, vor mittlerweile 15 Jahren, als ich bei euch zu Besuch war. Ich habe deine Eltern besucht und ich weiß noch, wie du drauf warst. Ich hätte nicht gedacht, dass du mal irgendwie auf einer Kanzel stehen würdest. Und ich kann nur sagen, ja, Amen, wenn ihr wüsstet, Gott hat mich neu gemacht. Und das macht er tagtäglich. Sag mir, wer oder was kann das nur ansatzweise? All diese Dinge, die ich eingangs genannt habe, die können uns ablenken für einen Bruchteil unseres Lebens von den Sorgen, die wir haben, aber die nehmen doch nichts davon weg. Die machen letztlich alles nur noch schlimmer. Es gibt nur einen Gott, der was verändern kann zum Guten, und das ist der Schöpfer und Ursprung alles Guten. Und wenn Gott schon eine Invasion aufhalten kann, wie im heutigen Text, wenn er den Tod besiegen kann, wenn er Menschen neu machen kann, glaubst du wirklich, die Herausforderungen, in denen du stehst, sind zu groß für Gott? Bist du so kleingläubig? Wir haben einen großen Gott, allmächtig. Deine Probleme sind nicht zu groß. Gott kämpft mit uns. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8, 31. Und wir wissen, Gott verspricht uns kein Leben ohne Kämpfe, ohne Sorgen, ohne Leid, ohne Tod, ohne Sünde. Nein. Aber er verspricht uns, wenn ihr den guten Kampf kämpft, dann bin ich bei euch und ich werde euch den Sieg schenken. Ich bin siegreich und ihr mit mir, weil ihr mit mir verbunden seid. Christus kämpft für uns. Das ist der Kern des Evangeliums. Es ist nicht unsere Kraft, die uns gerettet hat. Es ist Gott. Allein Gott. Und darauf vertrauen wir. Und doch müssen wir kämpfen. Und doch müssen wir aktiv werden. Gott will nicht, dass wir uns zurücklehnen, sondern dass wir im Glauben und im Vertrauen die Schritte tun, dass wir Sünde bekämpfen, dass wir darum ringen, ein Zeugnis zu sein in der Familie und in unserer Umgebung, dass wir unsere Zeit nicht vergeuden, sondern einsetzen als seine Ebenbilder, dass wir nicht faul rumliegen, sondern dass wir arbeiten, dass wir das tun, wo Gott uns hingestellt hat. Kinder großziehen, wem das gegeben ist. Ja, ein Zeugnis sein auf der Arbeitsstelle oder in der Familie, die vielleicht zerrüttet ist. Dass wir um die Einheit der Gemeinde kämpfen. All diese Dinge sind schwierig. Und wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Und so müssen wir kämpfen, den guten Kampf. Das ist eine der Sachen, die Paulus seinem Ziehsohn mitgibt. Relativ am Ende seines Lebens, in 1. Timotheus 6, da sagt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Werde aktiv im Vertrauen auf Gott. Und eine Sache, die lernen wir auch noch in unserem heutigen Predigttext, denn das Leben besteht nicht nur aus Kämpfen, sondern die wiederholen sich sogar. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist bei der Textlesung. Ab Vers 22 bis 27 kommt nochmal eine Situation und das ist fast 1:1 das gleiche wie vorher. Die Philister breiten sich wieder aus der gleichen Ebene und wieder fragt David, Herr, was soll ich tun? Und es ist ein bisschen anders, aber letztlich sagt Gott, ja, greif sie an, diesmal von der anderen Seite, ich bin mit dir. Und es passiert letztlich wieder genau das Gleiche. Die Philister werden völlig platt gemacht. Sie werden den ganzen Weg, den sie gekommen sind, bis in ihr Gebiet nach Geser zurück vertrieben. Und es sind eigentlich die gleichen Prinzipien. David flieht zu seinem Gott ins Gebet. Er fragt und handelt nach Gottes Willen und er vertraut auf Gottes Kraft, der dann den Sieg schenkt. Und so ist es auch bei uns. Die Kämpfe, es wäre schön, wenn wir die nur einmal zu kämpfen hätten. Viele von uns kämpfen jeden Tag und vielleicht den ganzen Tag jeden Tag die gleichen Kämpfe. Immer und immer wieder. Und auch bei David wird es nicht der letzte gewesen sein. Und jetzt weiß ich nicht, was bei dir gerade die Kämpfe sind, was die Baustellen sind. Aber was ich weiß, ist, dass unser Gott groß ist. Und dass er uns ganz klar seinen Willen offenbart hat. Und dass er mit uns geht und mit uns und für uns kämpft. Und dass er siegreich sein wird. Und so möchte ich dich ermutigen heute zum ersten Mal, gib deine Hoffnung nicht auf. Es kann sein, dass du sagst, ist alles zu viel. Gib die Hoffnung nicht auf. Schau auf deinen großen Gott. Such nicht Zuflucht woanders, bei falschen Göttern, sondern bei deinem wahren Gott. Und letztlich diese drei Prinzipien, lauf zu Gott, geh ins Gebet, frage und dann handle nach seinem Willen, kämpfe und vertraue nicht auf deine, sondern auf seine Kraft. Und er wird den Sieg schenken, zur rechten Zeit und zu seiner Ehre und unserer Freude und Dankbarkeit. Und wir werden jubeln eines Tages, weil all die Kämpfe, die wir als Christen durchstreiten und erleben, die werden irgendwann vorbei sein. Und es gibt den Tag, der steht fest, hat Gott auch in seinem Wort gesagt, da wird jede Schlacht geschlagen sein und da werden keine neuen Kämpfe mehr folgen für die Ewigkeit. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du groß bist und dass du mächtig, dass du allmächtig bist. Wir danken dir, dass wir als deine Kinder wissen dürfen, du meinst es gut mit uns und du stehst uns bei. Ich möchte dich bitten, Herr, für all meine Brüder und Schwestern hier, dass du jedem in seinen Kämpfen beistehst, dass du uns immer wieder ermutigst und daran erinnerst, dass wir zu dir kommen können und dass du für uns kämpfst. An unserer Seite, vor uns, hinter uns, neben uns. Herr, und ich möchte auch dafür beten, dass du Siege schenkst. Ich weiß, viele Geschwister von mir, ich selber, wir kämpfen mit Sünde und wir möchten dich bitten, Herr, lass uns heilig werden, heiliger werden, nach deinem Bild verändert werden. Ermutige uns durch Gebetserhörungen, dass wir merken, du bist am Werk. Und du bist uns nah, selbst in der dunkelsten Stunde. Amen.